Toll, dass ihr da seid, toll, dass ihr euch aufgemacht habt und wahrscheinlich haben sich alle irgendwann mal in den letzten Wochen im Blick auf diesen Tag die Was-bringt's-Frage gestellt. Was bringt's mir zur Jumiko zu gehen? Die Was-bringt's-Frage stellen wir uns jeden Tag x-mal. Bei ganz vielen Dingen reflexhaft drängt sich die Was-bringt's-Frage in unser Bewusstsein, weil wir natürlich Menschen sind, die ständig abwägen müssen, ob das, was wir einsetzen an Geld, an Zeit, an Kraft, ob das auch einen Effekt hat oder ob das sinnlos ist. Die Was-bringt's-Frage ist eine Grundfrage des Lebens. Wir stellen die, wenn wir zu Jumiko gehen, bringt mir der Tag was oder könnte ich vielleicht was Besseres machen? Ihr habt euch überlegt, ob ihr in diese Einheit geht, was bringt es dem Gäckle zuzuhören oder bringt es vielleicht mehr, jemand anders zuzuhören und ihr werdet nachher eine Bilanz ziehen, hat es das gebracht oder nicht. Wir sind ständig darauf angewiesen, abzuwägen, ob das, was wir tun, ob das, was wir machen, ob das, was wir bezahlen, ob das, was wir in irgendeiner Weise einsetzen, ob es die Investition auch wert war, weil keiner von uns Zeit oder Geld zum Fenster rausschmeißen möchte. Was in der Gegenwart die Was-bringt's-Frage nochmal ganz besonders auszeichnet, ist, dass sie sich verbindet mit einem atemberaubenden Egoismus. Wir fragen nicht nur allgemein, was bringt's, sondern was bringt es mir persönlich? Und wenn da die Rechnung nicht stimmt, dann machen wir es nicht. Ich bin doch nicht blöd. Ein Werbespruch wird zu einem Inbegriff eines gesamten Zeitalters. Ich bin doch nicht blöd. Ich bin dann blöd, wenn ich Investitionen mache, die sich nicht auszahlen. Wenn ich irgendwo ein Schnäppchen nochmal billiger kriege, wenn ich irgendwo ein Event nochmal kitzliger hinbekomme, wenn irgendwo nochmal mehr abzugreifen ist als woanders. Ich bin doch nicht blöd. Ob ich etwas tue oder investiere, entscheidet sich am Nutzen für mich selbst. Das ist die Verbindung der Was-bringt's-Frage mit einem gigantischen Egoismus. Unterm Strich zähle ich. Und es ist nur logisch, dass diese Was-bringt's-Frage irgendwann auch an das Thema Religion, an das Thema Glaube gerichtet wird. Was bringt eigentlich der Glaube an Jesus Christus? Was bringt es, sich mit Jesus Christus auf den Weg zu machen, ihm nachzufolgen? Was bringt es, sein Leben ihm zu übereignen? Logisch, dass Menschen diese Was-bringt-Frage auch da reflexhaft stellen. Was bringt es, auf sein Wort zu hören? Was bringt sogar diesem Wort zu gehorchen? Was habe ich davon? Stimmt denn am Ende die Rechnung für mich? Es ist okay, diese Frage zu stellen. Petrus, der Chefjünger von Jesus, hat diese Frage auch gestellt. Meister, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was haben wir denn davon? Da sind dem Mann Zweifel gekommen. Da hat der Mann sich Gedanken gemacht. Da sind Zweifel gekommen, ob die Rechnung aufgeht, ob er am Ende nicht als Volltrottel in die Religionsgeschichte eingeht. Fels der Gemeinde oder Volltrottel der Geschichte, das war seine Frage. Bin ich am Ende Sieger oder Sepp, Held oder Horst? Das ist die Frage, bringt es etwas, Jesus nachzufolgen? Auch Petrus ist an dieser Frage nicht vorbeigekommen. Die hat sich reflexhaft in sein Bewusstsein gedrängt. Sitzen heute Morgen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Saal und vielen von euch wird wahrscheinlich diese Frage auch schon mal gestellt worden sein, von euren Jungscharlen, von euren Jugendkreislern, Teenagerkreislern, die irgendwann reflexhaft auch diese Frage euch stellen müssen. Was bringt es eigentlich, das zu tun, was du uns in der Jungschar, im Jugendkreis, im Teenagerkreis immer verkündigst? Stimmt am Ende die Bilanz? Ich habe mal mit einer Christin gesprochen, die wurde bei irgendeiner Talkrunde dann gefragt, wie sieht's aus, Frau so und so, Geld oder Gott? Geld oder Gott? Bei der Frage lässt sich unser Problem ja sehr klar deutlich machen. Beim Thema Geld stellt sich die Was-bringt's-Frage eigentlich gar nicht, weil jedem und jeder von uns klar ist, Geld bringt was. Ganz konkret, mit Geld kann ich was machen. Geld kann ich unmittelbar umsetzen zur Verwirklichung ganz bestimmter Wünsche, Träume, Ziele. Mit Geld kann man richtig was machen. Da ist die Was-bringt's-Frage Blödsinn. Klar wie Kloßbrühe. Geld hat einen enormen Nutzen für mein Leben. Ich kann mit Geld unendlich viel machen, kaufen oder beeinflussen. Aber was nützt mir denn Gott? Was nützt mir denn Gott? Und die Antwort auf diese Frage, die ist nicht so einfach wie die Frage, was nützt mir Geld? Wir könnten sagen, Gott bringt dir Frieden und Freude. Dann braucht es nur ein paar Momente, wo dann der Gesprächspartner sagt, ja, und Eierkuchen. Und dann haben wir schon das Problem. Weil das, was Gott bringt, verglichen mit dem, was Geld bringt, immer etwas luftig sich anhört, immer etwas abgehoben sich anhört. Das, was Gott in unserem Leben schenkt, ist verglichen mit dem, was man mit Geld machen kann, immer ein bisschen immateriell, ein bisschen luftig, ein bisschen ungreifbar. Gott schenkt uns Frieden, er schenkt uns Freude, er schenkt uns Gerechtigkeit, er schenkt uns den Heiligen Geist, er schenkt uns das ewige Leben und eine himmlische Zukunft. Paulus schreibt mal, die Gabe Gottes, das Geschenk Gottes, das, was Gott bringt, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Aber was bringt mir das für das Hier und Jetzt? Was bringt mir das für meinen Alltag, der morgen wieder beginnt, in der Schule, an der Werkbank, in einem Betrieb, in einem Büro, was weiß ich wo? Was bringt mir diese luftige Zukunft, diese herrliche Zukunft, was bringt mir die für das Hier und Jetzt, für mein Leben? Die Dinge, die Gott dem verspricht, der hier und heute an ihn glaubt, die haben alle eines gemeinsam, sie sind unsichtbar. Und sie bleiben unsichtbar, bis Jesus wiederkommt. Die wesentlichen Heilsgaben Gottes sind unsichtbar, wir können sie nicht sehen. Gott schenkt auch sichtbare Gaben. Dein Frühstück heute Morgen ist eine Gabe Gottes gewesen, das konntest du schmecken und sehen. Die Sonne, die heute scheint, ja sie scheint, ist eine Gabe Gottes. Aber all diese Dinge, das Frühstück und die Sonne, die lässt Gott scheinen über Bösen und über Guten, über Gläubigen und über Ungläubigen, über Christen und über Atheisten. Die lässt Gott allen scheinen und jeder hatte heute Morgen ein Frühstück. Die greifbaren, sichtbaren, schmeckbaren Gaben Gottes, die kriegt jeder. Und die Heilsgaben, die dem verheißen sind, der an ihn glaubt, die sind unsichtbar. Umgekehrt, auch das Gegenteil bleibt unsichtbar. Paulus schreibt, der Sold der Sünde ist der Tod. Der Sold des Unglaubens ist die Hölle. Aber wir sehen es nicht, ob jemand in den Himmel oder in die Hölle kommt. Wir tragen keine Markierungen. Man kann das keinem abgucken. Man kann es keinem ansehen, wo seine Zukunft liegen wird. Das Leben jenseits der Sünde ist auch unsichtbar. Das Urteil Gottes, es wird am Ende gesprochen. Wir sehen es bis dahin nicht. Die wesentlichen Dinge zwischen Himmel und Erde sind unsichtbar. Und umgekehrt, alle konkreten Dinge, die wir auch im Glauben an Jesus Christus bekommen können, werden uns nicht garantiert. Wie ist das? Bringt der Glaube mehr Reichtum? Bringt der Glaube mehr Erfolg? Bringt der Glaube eigentlich mehr Gesundheit? Wir werden diese Fragen nicht ohne weiteres mit Ja beantworten können. Wir glauben, dass Gott Krankheit heilen kann. Wir glauben, dass Gott gesund machen kann. Wir glauben, dass Gott Wege ebnen kann, Türen öffnen kann, auch Erfolg schenken kann, auch betrieblichen Erfolg schenken kann. Das glauben wir. Wir glauben, dass Gott auch ein Konto füllen kann. Aber wir haben nicht die Garantie. Eher im Gegenteil. Jesus hat denen, die ihm nachfolgen, Schwierigkeiten verheißen. Er hat ihnen Probleme verheißen. Er hat ihnen nicht Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld verheißen, sondern er hat gesagt, ihr werdet Stress bekommen, ihr werdet Verfolgung erleiden, ihr werdet durch viel Leiden ins Reich Gottes eingehen, ihr werdet mit manchen Auseinandersetzungen konfrontiert werden. Das hat er uns definitiv verheißen. Ihr werdet geachtet wie Schlachtschafe, ihr werdet gesandt wie Schafe unter die Wölfe. Das sind die Verheißungen, die uns garantiert sind. Alles andere, das kann Gott tun, aber es ist uns nicht verheißen. Und jetzt kann man natürlich fragen, was ist denn das für ein Glaube, der in den entscheidenden Lebensbereichen, die heute Menschen wichtig sind, Reichtum, Erfolg, Gesundheit, der da keinen Mehrwert bringt, der umgekehrt noch ein Plus an Problemen und Schwierigkeiten bringt. Was ist denn das für ein Glaube? Wie soll man denn da die Was-bringt's-Frage beantworten? Ich möchte euch an dieser Stelle mal mitnehmen in die antike Welt, in der der Apostel Paulus auf Missionsreise ging. Denn das Evangelium von Jesus Christus kam damals auch in eine Welt der Was-bringt's-Fragen hinein. Dem Evangelium wurde auch die Was-bringt's-Frage gestellt von den Menschen, die es gehört haben. Und der erste Reflex auf die Was-bringt's-Frage war immer: Paulus, du hast einen an der Klatsche. Du bist ja total schwachsinnig. Das Wort vom Kreuz, sagt Paulus mal, ist ein Blödsinn, ein Schwachsinn denen, die verloren gehen. 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort vom Kreuz ist ein totaler Blödsinn. Das war die unmittelbare Reaktion, weil Menschen die Was-bringt's-Frage gestellt haben und Paulus verkündigt einen gekreuzigten Gott. So ein Blödsinn. Die antiken Religionen wurden immer daran gemessen, was ist ihr direkter, unmittelbarer Effekt für unser Leben hier und jetzt. Und die antiken Götter, die mussten sich davor verantworten, was bringt eigentlich der Glaube an Jesus Christus? Während der Mensch damals bei den Religionen ganz exakt vorgegebene Rituale zelebrieren musste, ganz exakt vorgegebene Riten exorzieren musste und Opfer bringen musste, konnte der auf der anderen Seite damit rechnen, dass die Götter seine Gaben entsprechend honorieren, mit Wohltaten, mit Wohlstand, mit Gesundheit, mit Erfolg, mit reichem Kindersegen und so weiter und so fort. Das Verhältnis zu den Göttern in der antiken Welt war ein Deal, ein Geschäftsverhältnis. Manche lernen ja Latein von euch, da lässt sich das sehr packend und kompakt mit drei Worten auf den Punkt bringen. Das Verhältnis war do ut des. Für alle, die Latein jetzt nicht so geküsst haben, das heißt, ich gebe dir was, damit du mir was gibst. Eine Hand wäscht die andere. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Das war das geschäftliche Verhältnis zwischen Menschen und Göttern, ein Geschäftsverhältnis. Man übt bestimmte Rituale, man bringt bestimmte Opfer dar. Und wenn man das exakt und ordentlich und penibel genau tut, dann kann man erwarten, dass die Götter einen mit Reichtum, mit Gesundheit, mit Erfolg und so weiter belohnen und beschenken. Wenn das mal nicht so ganz funktionierte, musste man recherchieren, woran es liegt. Hat man was falsch gemacht? Hat man die Opfer falsch gebracht? Die falschen Opfer gebracht? Hat man die Rituale falsch ausgeübt? Hat man irgendwelche Sprüche falsch zelebriert? Hat man irgendwas? Da gab es dann Experten, die einem erklärten, warum man irgendwas verbockt hat, und dann konnte man das korrigieren und durfte erwarten, dann funktioniert's mit Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld. Ich erzähle es immer wieder als Beispiel: Wenn die römischen Legionen vor einer Stadt standen und im Begriff waren, die einzunehmen, machten die einen Gottesdienst. Das waren fromme Menschen. Die machten einen Gottesdienst. Interessanterweise, wir würden denken, die machen einen Gottesdienst für die römischen Götter, dass die ihnen Stärke und Schutz und überhaupt, dass die jetzt die anderen platt machen und dass die... Nein, die machten keinen Gottesdienst für die eigenen Götter. Die machten einen Gottesdienst für die fremden Götter der Stadt, die sie platt machen wollten, die sie erobern wollten. Weil die sagten, das größte Problem, das wir haben, sind die fremden Götter. Die hatten eine Heidenangst, buchstäblich eine Heidenangst vor den Göttern der fremden Stadt. Und deshalb sagten die, wir machen einen Gottesdienst für die. Die eigenen Götter, die waren dann relativ uneitel. Da hatte man kein Problem, wenn man Gottesdienste für andere Götter macht. Das war sehr integrativ, das Ganze. Und die sagten, wir versprechen diesen Göttern dieser Stadt drei Dinge. Wir versprechen ihnen einen Kult, Verehrung. Wir versprechen ihnen, dass wir ihnen in Rom einen Tempel bauen und dass wir eine Priesterschaft bezahlen, die denen ständig Opfer bringt. Und die hatten dann Experten dabei, die machten den Gottesdienst, tralala und überhaupt, nach ganz exakten Riten. Und wenn dann bestimmte Zeichen, Vogelflug, Asterix-Leser kennen, Asterix der Seher, was da eintreffen musste, und dann wurde gesagt, okay, die sind jetzt auf unserer Seite, und dann konnte man Halali, Halala zum Angriff blasen, und die Stadt platt machen. Das war eine sehr effektive Methode, mit den Göttern der antiken Welt umzugehen. Die Was-bringt's-Frage konnte man in dieser antiken Welt sehr direkt, sehr klar beantworten. Es bringt Erfolg, militärischen Erfolg, wir machen die Stadt platt, wenn die Götter auf unserer Seite sind. Es bringt wirtschaftlichen Erfolg, es bringt gesundheitlichen Erfolg und so weiter und so fort. Ich bin doch nicht blöd, sagte sich der antike Mensch und versaus mir mit den Göttern. Wenn ich nur ein paar Rituale und ein paar Opfer darbringen muss, das kann ich locker abdrücken aus meinem Budget. Die verlangen von mir keine Liebe. Antike Götter brauchten keine Liebe, keine Hingabe, keine Leidenschaft. Da musste man nicht irgendwie inbrünstig beten oder 24/7 Prayers machen oder irgendwas. Nein, es war sehr, sehr präzise formuliert, was man tun musste, dass man umgekehrt auch seinen Anteil und seinen Erfolg und seinen Vorteil davon hatte. Und das Geschäft hat funktioniert. Ich bin doch nicht blöd. Solange ich die Götter bei Laune halte, geht's mir gut. Es war ein gutes Geschäft. Jetzt kommen die ersten Christen. Jetzt kommt Paulus, Petrus und Co. in diese antike Welt mit dem Evangelium von Jesus Christus. Und natürlich wurden die auch mit der Warum-Frage konfrontiert, mit der Was-bringt's-Frage konfrontiert. Was bringt euer Glaube eigentlich? Hört mal her, guckt, bei uns bringt es richtig was fürs eigene Leben. Wir verehren die Götter und die bringen uns Gesundheit und Erfolg und Reichtum und so weiter. Was bringt denn euer Jesus Christus? Das war die Frage, die Paulus und Petrus und die anderen beantworten mussten auf ihren Missionsreisen. Das war die Herausforderung. Und ich will euch jetzt mal mitnehmen in eine Predigt von Paulus. Und wir gucken mal hin, wie er das angepackt hat. Weil in einer Gesellschaft, die die Was-bringt's-Frage reflexhaft stellt, können wir von den ersten Antworten der Christen sehr viel lernen. Die Zeit damals war sehr ähnlich unserer Zeit, in der wir heute in Europa leben. Ich möchte euch mitnehmen nach Athen. Nach Athen auf den Areopag. Vielleicht war jemand schon mal in Athen auf der Akropolis. Das war so die Location, das war so der Ort, wo diese Predigt des Paulus damals stattfand. Da heißt es, wer eine Bibel dabei hat, kann mitlesen, Apostelgeschichte 17, Abvers 22. Apostelgeschichte 17, Abvers 22. Dort heißt es, Paulus aber stand mitten auf dem Areopag, der große Platz in Athen, und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Was war denn der unbekannte Gott? Die Athener, so wie alle antiken Menschen, hatten ihre Standbilder, ihre Götterbilder für ihre Götterstatuen oder irgendwelche Fresken oder irgendwelche Reliefs zu Ehren der Götter fabriziert, die wurden verehrt. Und wenn man überlegte sich, wenn wir die ordentlich verehren, dann machen die uns nichts, dann sind die zufrieden. Wenn wir bestimmte Rituale für diese Götterstatuen zelebrieren, dann sind die Götter zufrieden. Es könnte aber sein, man weiß ja nie, wir haben einen vergessen. Es könnte sein, wir haben da so ein Kladderadatsch, ein paar Dutzend Götter, kennen wir schon alle. Könnte es sein, wir haben einen vergessen. Und könnte es sein, der ist ein bisschen kratzig, dass wir ihn vergessen haben. Der ist etwas beleidigt, etwas verschnupft, dass wir ihn vergessen haben. Müssten wir da nicht Vorsorge treffen, dass zwar die 42 anderen ganz glücklich sind, dass wir sie verehren, aber der eine ist verschnupft und sauer und stinkig, dass wir ihn nicht verehren. Sicher ist sicher, wir machen noch ein Standbild dem unbekannten Gott, dass der weiß, tut mir leid, wir wissen jetzt nicht deinen Namen, lieber Gott, aber hier haben wir noch eins für dich und dem bringen wir auch Gebete da und Opfer da und Ehre da, damit der nicht irgendwie sauer ist und uns in die Suppe spuckt, also in die Gesundheit, in den beruflichen Erfolg oder in den Reichtum. Deshalb dem unbekannten Gott. Und Paulus sagt jetzt, Leute, ihr habt hier ein Standbild für einen unbekannten Gott und ich verkündige euch jetzt, nicht nur einen unbekannten Gott, ich verkündige euch den einzigen für euch unbekannten Gott. Eine kühne Anknüpfung, die Paulus da macht. Und dann predigt er weiter, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Er redet nicht von vielen Göttern, er redet von dem einen Gott, der den Griechen, den Athenern unbekannt war. Den stellt er ihnen vor als den Schöpfer des Himmels und der Erde, als den Schöpfer jedes Menschen, als den Schöpfer aller Dinge. Und er erklärt ihnen, der wohnt nicht in euren Tempeln, der wohnt nicht in Gebäuden, die ihr mit euren Händen gemacht habt. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und Atem und alles gibt. Was Paulus hier mit einem einzigen Satz deutlich macht, ist eine Fundamentalkritik an diesem ganzen Geschäftsverhältnis, das die Athener und die ganzen antiken Menschen mit ihren Göttern hatten. Ihr könnt mit Gott keinen Deal machen. Ihr könnt mit Gott nicht wie mit einem Geschäftspartner umgehen. Ihr braucht euch nicht einzubilden, wenn ihr den Göttern irgendwelche Tempel baut und irgendwelche Opfer darbringt und irgendwelche Rituale und Kulte zelebriert, dass ihr dann irgendwas ausrichten könnt für euer Leben, dass ihr da irgendwelche Geschäfte machen könnt. Vergesst es. Gott ist nicht so. Ihr könnt Gott nicht manipulieren. Ihr könnt die Götter nicht bestechen. Ihr braucht nicht meinen, dass ihr mit irgendwelchen Ritualen, irgendwelchen Gaben, irgendeinem materiellen Einsatz, irgendein Schräubchen drehen könnt, damit die Götter euch irgendwie was rüberschieben, was ihr gerade wollt. So ist Gott nicht. Und dann erklärt Paulus ihnen, wie Gott wirklich ist, dass er jeden Menschen gemacht hat und dass jeder Mensch Gott nahe ist, weil Gott jedem Menschen nahe ist. Ich überspringe mal drei Verse und mache weiter mit Vers 29. Da sagt dann Paulus, da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen, steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Gott ist anders, als ihr denkt. Gott ist ganz anders, als ihr ihn euch vorstellt, als ihr ihn in euren Statuen und in euren Gefäßen und in euren Abbildern gezeichnet und gebastelt habt. Gott ist kein Bastelgott. Und dann kommt das Entscheidende. Ab Vers 30 fängt Paulus an, Gott zu beschreiben. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit, ihr kanntet Gott bisher nicht, und über diese Zeit hat Gott hinweggesehen. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Jetzt aber, jetzt mit der Begegnung des Evangeliums, mit meiner Predigt, mit der Verkündigung von Jesus Christus, jetzt aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun, umkehren. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten. Und das tut Paulus in diesem Moment auf dem Areopag in Athen. Er hat jedermann den Glauben angeboten, indem er Jesus Christus, diesen einen Menschen, von den Toten auferweckt hat. Was Paulus macht, ist etwas völlig Unantikes. Er bringt auf einmal die Geschichte ins Spiel. Diese Welt und alle Menschen sind Teil seiner Geschichte, Teil von Gottes Geschichte. Wir wurden von ihm geschaffen und wir gehen durch die Zeit und durch die Zeit gehen wir auf ein großes Ziel zu. Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er alle Menschen einmal richten wird. Wir gehen alle auf einen großen Gerichtstag zu. Das ist der Zeithorizont unseres Lebens, der Zeithorizont dieser Welt, und dieser eine Tag wird über eine Ewigkeit entscheiden. Und diese Entscheidung, können wir in diesem Leben treffen, im Glauben oder Unglauben gegenüber Jesus Christus. Und weil jeder mal vor Gottes Gericht steht, gebietet Gott jetzt jedem Menschen umzukehren und Buße zu tun. Und der entscheidende Beweis für Paulus, dass das so ist, dass diese Botschaft stichhaltig ist, dass diese Botschaft nicht aus der Luft gegriffen ist, dass diese Botschaft eine Wahrheit in Raum und Zeit ist, Der entscheidende Beweis dafür ist die Auferstehung Jesu Christi. Wenn man die Dinge so betrachtet, wird die Was-bringt's-Frage auf einmal sinnlos. Die verliert ihren Sinn. Die eigentlichen Fragen sind auf einmal ganz andere. Wer bin ich eigentlich? Und wo komme ich her? Wer hat mich geschaffen? Und was ist der Sinn, der Auftrag und das Ziel meines Lebens? Vor wem muss ich mich mal verantworten? Und kann ich mich am Ende verantworten? Kann ich mich vor dem letzten Schöpfer und vor dem letzten und ultimativen Richter dieser Welt verantworten? Kann ich das? Vor diesem Horizont wird die Was-bringt's-Frage völlig sinnlos. Denn auf einmal ist nicht mehr Gott der Befragte, der mir auf die Was-bringt's-Frage antworten muss. Auf einmal bin ich der Befragte. Werde ich mich an diesem einen Tag, wenn Gott diese Welt und jeden Menschen richten wird, vor ihm verantworten können? Da verliert die Was-bringt's-Frage auf einmal ihren Sinn. Ihr merkt, aus der Perspektive des Evangeliums, das Paulus hier verkündigt, da verändern sich die Fragestellungen. Das wäre so, wenn wir fragen würden, was bringt es zu atmen? Was bringt es zu essen und zu trinken? Die Antwort ist völlig banal. Leben, Leben bringt es das. Mit Gott auf dem Weg zu sein, bringt Leben. Nicht nur in dieser Welt, sondern in der Ewigkeit, ewiges Leben. Weil nur im Leben mit Gott, im Glauben an ihn, in der Nachfolge seines Sohnes, wir an diesem einen Tag des Gerichts bestehen können. An diesem Punkt bricht das Gespräch ab. Es heißt in Vers 32, als sie, als Paulus und seine Begleiter von der Auferstehung, als die Zuhörer von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, das kannte Paulus, Evangelium und Blödsinn, das Wort vom Kreuz und Blödsinn. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal hören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat der Stadt, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Es ist kein Zufall, dass dieser interreligiöse Dialog exakt an diesem Punkt zum Ende kommt. Denn jetzt geht es nicht mehr um die Frage, was nützt mir diese Religion? Jetzt geht es nicht mehr um die Was-bringt's-Frage, sondern es geht um die Wahrheitsfrage. Es geht um die Frage, was ist die letzte ultimative Wahrheit dieser Welt und meines Lebens? Es geht nicht mehr um Nutzen, um Effekt. Unterm Strich zähle ich. Nein, es geht um die letzte Wahrheitsfrage. Es geht um Gottes Umkehrruf. Und der Schlüssel für diesen Perspektivwechsel ist die Auferstehung Jesu von den Toten. Am Anfang des Evangeliums steht nicht eine Frage, Was-bringt's-Frage, sondern am Anfang des Evangeliums von Jesus Christus steht die Auferstehung von den Toten. Wenn man unbedingt eine Antwort auf die Was-bringt's-Frage haben möchte, dann die, dass der Glaube eine lebendige Hoffnung gibt. Eine lebendige Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten. Das war damals etwas wirklich Neues. Denn dass es Leben aus dem Tod gibt, dass es eine leibliche Auferstehung, ein ewiges Leben gibt, das war damals wirklich neu. Wirklich revolutionär. So etwas kannten die antiken Religionen nicht. Die antiken Religionen hatten 1000 Antworten auf die Was-bringt's-Frage in diesem Leben. Aber sie hatten keine Antwort auf die Frage nach einem Leben nach dem Tod. Da gab es keine wirklich guten Antworten auf die Ewigkeitsfrage. Man erwartete natürlich ein Weiterexistieren im Totenreich, im Hades. Aber dieses Leben im Hades war nicht besonders lustig. Die Toten, die vegetierten dort als körperlose Schatten, kraftlos und bewusstlos vor sich hin. Es war ein Leben im Schattenreich, ein Land ohne Wiederkehr, ein Ort der Finsternis, ein Ort des Staubes, des Vergessens, ein Ort des Schweigens. Das war nicht Party, was antike Menschen für ihre Ewigkeit erwarteten. Und erst jetzt verstehen wir, warum die Botschaft von der Auferstehung von den Toten so anders war, so umstürzend, so weltverändernd, weil Jesus auferstanden ist. gab und gibt es zum allerersten Mal eine begründete Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten für uns alle. Eine begründete Hoffnung auf ein ewiges Leben, das nicht nur ein Dahinvegetieren in irgendeinem Schattenreich ist, sondern eine herrliche Zukunft bei Gott. Man muss das verstehen. Man muss das begreifen, wenn man verstehen will, warum die biblischen Briefschreiber im Neuen Testament am Anfang und im Zentrum ihrer Briefe diese Botschaft von der Auferstehung transportieren. 1. Petrusbrief. Erstes Kapitel, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von den Toten. Das war das Neue in dieser Welt. Das war das Umstürzende. Das war das Gewaltige. Das kannte diese Welt nicht, eine Hoffnung über den Tod hinaus. Und deshalb schreibt Paulus im 2. Timotheusbrief, Christus Jesus hat im Tode die Macht genommen, um das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Dieses Leben konnte man sich eben vorher nicht vorstellen. Das war eben vorher nicht denkbar. Und jetzt kommt etwas in diese Welt, was fundamental neu war. Eine lebendige Hoffnung auf eine großartige Zukunft. Die Auferstehung Jesu machte nicht etwas sichtbar, mit dem wir unser Leben in dieser Welt in Raum und Zeit irgendwie aufpeppen können, sondern die Auferstehung Jesu bringt ein völlig neues Leben, ein ewiges Leben zum Vorschein. Das Evangelium hat seinen Wert nicht zuerst darin, dass es mir in diesem Leben hier und jetzt einen Mehrwert bringt. Im Gegenteil, manchmal bringt es mir mehr Schwierigkeiten, mehr Probleme, als ich mit einem Leben ohne Evangelium hätte. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus diese berühmten Worte, 1. Korinther 15, ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. Ist Christus nicht auferstanden, so ist die Jumiko vergeblich. Ist Christus nicht auferstanden, ist diese Einheit, ist meine Predigt mit der ganzen Vorbereitung vergeblich. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Wenn der christliche Glaube nur eine Lebens- und Weltverbesserungstheorie ist, dann sind wir die Dümmsten, die Elendesten, die Schwachsinnigsten unter allen Menschen. Das schreit Paulus ein paar Verse weiter. Wenn die Toten nicht auferstehen, wenn es nach dem Leben nicht weitergeht, wenn das alles Humbug ist, dann lasst uns essen und trinken. Denn morgen sind wir tot. Was Paulus hier ganz schlicht sagt, ist, wenn Jesus nicht vom Tod auferstanden ist, dann würde Essen und Trinken mehr bringen. Hätte Essen und Trinken mehr Wert als der Glaube an Jesus. Ohne die Hoffnung auf die Auferstehung ist der Glaube völlig irrelevant. Wir sind hier an einem sehr sensiblen und heiklen Punkt. Vielleicht dämmert es der eine oder dem anderen. Wir bemühen uns heute, intensiv zu zeigen, dass der Glaube an Jesus Christus relevant ist für den Alltag der Menschen. Und ich glaube, dass das auch so ist. Ich bin überzeugt, dass der Glaube an Jesus Christus auch für unser Leben im Hier und Jetzt eine ganz hohe Relevanz hat. Auch wenn ich auf die Was-bringt-Frage nicht so ohne weiteres antworten kann. Selbstverständlich hatte der Glaube auch für die Menschen damals in der antiken Welt einen enormen Nutzen für ihr alltägliches Leben. Für die Underdogs der antiken Gesellschaft, für die Sklaven, für die Frauen, für die Tagelöhner, für die einfachen Handwerker bedeutete der Glaube eine immense Aufwertung, eine gewaltige Hebung ihrer Achtung, ihrer Wertschätzung in dieser Gemeinde. Da erfuhren Menschen, die in einer antiken Gesellschaft als Abschaum galten, eine Wertschätzung, wie sie sie nirgendwo anders hätten bekommen können. Die waren auf einmal vollgültige, hochgeachtete Mitglieder der Gemeinde des neuen Bundes aus Juden und Heiden. Und die Ausstrahlungskraft der Liebe und die Annahme auch in unterschiedlicher Hinsicht schwacher Gemeindeglieder, das war ein nicht zu überschätzender Mehrwert, den Menschen bekamen. Aber eines fällt auf, dieser riesige Nutzen, den der Glaube, den die Mitgliedschaft in der Gemeinde Jesu hatte, der wurde nirgendwo zum Thema der Verkündigung. Wenn wir versuchen, die Relevanz des christlichen Glaubens ohne die Vergebung der Sünden, ohne Kreuz und Auferstehung und ohne das ewige Leben zu demonstrieren, Leute, dann wäre Essen und Trinken sinnvoller. Dann wäre Essen und Trinken sinnvoller. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist die Wiederkunft Jesu Christi. Der Tag, an dem er uns alle richten wird. Der Fokus ist das ewige Leben. Das ist die große Gabe. Und diese gewaltige Hoffnung, die hat Wirkungen im Hier und Jetzt. Aber das Zentrum liegt nicht in der Gegenwart. Da können wir auf die Was-bringt's-Frage keine guten Antworten geben. Und deshalb sollten wir kritisch mit der Was-bringt's-Frage umgehen. Ich glaube nicht an Jesus Christus, damit ich ein besseres Leben vor dem Tod bekomme, sondern weil Jesus den Tod besiegt hat und mir ein herrliches Leben nach dem Tod verheißen hat, wo ich aus der Verlorenheit gerettet bin, wo Sünde, Tod und Teufel und Hölle besiegt sind. Das ist der Fokus, das ist das Zentrum. Und diese Hoffnung, die kann mein Leben auch vor dem Tod besser machen. Weil ich diese Hoffnung habe, kann ich anderen vergeben. Weil mir vergeben wurde, kann ich großzügig sein. Kann ich liebend andere annehmen. Bekomme ich die Kraft, anders zu leben. Weil ich eine lebendige Hoffnung habe, muss ich die Hoffnungslosigkeit nicht mit Alkohol und Drogen wegspülen. Weil ich einen riesigen Wert in Gottes Augen habe, muss ich mein Leben nicht an Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld binden. Weil ich diese Hoffnung habe, kann ich Schwierigkeiten besser aushalten. Besser, als wenn ich diese Hoffnung nicht hätte. Im Römerbrief schreibt Paulus Kapitel 8, ich bin überzeugt, dass die Schwierigkeiten unseres Lebens vor dem Tod, mal frei übersetzt, ich bin überzeugt, dass die Schwierigkeiten unseres Lebens vor dem Tod nicht ins Gewicht fallen. Und es fällt manches ins Gewicht in diesem Leben. Es gibt schlimme Krankheiten, es gibt bitterböse Armut, es gibt Schlimmes in diesem Leben. Aber er schreibt, ich bin überzeugt, dass die Schwierigkeiten unseres Lebens vor dem Tod nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll in Gottes Ewigkeit. Das ist der Fokus, das ist das Ziel. Diese Botschaft war in dieser antiken Welt der Was-bringt's-Fragen etwas völlig anderes, etwas völlig Neues. So etwas hatte die Welt noch nicht gehört. Und ich glaube, je mehr wir in einer säkularisierten Welt und Zeit leben, umso weniger hört auch diese Welt diese Botschaft. Und umso schriller wird der Kontrast, so mehr Aufmerksamkeit wird diese Botschaft auch wieder in Zukunft haben. Wir tun uns heute schwer mit dem Evangelium in Europa. Viele Menschen glauben, dass das Evangelium irrelevant ist für ihr Leben, dass es für die konkreten Fragen des Alltags nichts bringt. Ich glaube, dass das nicht so ist, aber, und ich hoffe, dass ich das deutlich machen konnte in der letzten halben Stunde, ich glaube nicht, dass wir uns einfach auf die Was-bringt's-Frage naiv einlassen sollten, weil das Evangelium auf diese Was-bringt's-Frage für dieses Leben keine Antworten gibt, keine direkten jedenfalls. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre Essen und Trinken sinnvoller. Die entscheidende Frage ist nicht, was der Glaube an Jesus bringt, sondern wie Jesus einmal über mein Leben urteilen wird. Und solange ich mich dieser Frage nicht stelle, solange ich an der Wahrheitsfrage meines Lebens vorbeigehe, solange werde ich auch keine Antworten auf alle anderen Fragen meines Lebens bekommen. Die Antworten auf meine Fragen bekomme ich erst, wenn ich mich Gottes Fragen im Blick auf mein Leben stelle. Wenn ich mir von Gott die Antworten für mein Leben geben lasse. In dem Moment, wo ich mich den Fragen stelle, die Gott mir stellt, in dem Moment werden sich die Dinge verändern. Und dann werde ich auch merken, wie relevant der Glaube für mein Leben im Hier und Jetzt ist. Ich danke euch fürs Zuhören und ich möchte noch ein Gebet sprechen zum Schluss. Du guter Herr, wir danken dir, dass du dem Tode die Macht genommen hast und dass du ein neues Leben, ein ewiges Leben und eine lebendige Hoffnung auf die Auferstehung in diese Welt gebracht hast. Ich möchte dich herzlich bitten, dass wir uns erfüllen lassen von diesem Wort, von dieser Botschaft, von dieser Hoffnung. Und dass wir mit dieser Hoffnung, mit diesem Evangelium, das ein ewiges Leben zum Ziel hat, in diese Welt hineingehen. Und dass Menschen, die nur nach dem Nutzen fragen, die die Was-bringt's-Frage sehr eingeengt auf ihr Leben stellen, wo nur das zählt, was unterm Strich für mich rauskommt, dass Menschen merken, was es heißt, dir zu begegnen, dem, der sie geschaffen hat, dem, der sie erlösen möchte, dem, der sie vollenden möchte in deiner Herrlichkeit, dass das deutlich wird. Ich bitte dich, dass du uns mutig machst, dass du uns klug machst und dass du uns hoffnungsvoll machst für unseren Dienst, für unser Zeugnis, für unser Leben. Amen.